Herzlich willkommen bei Musikerleben oder Musikerleben, dem Podcast, der dich in die wunderbare Welt der Musik entführt und in dem wir dir helfen wollen, die Hürden, die sich manchmal auf dem Künstlerweg zeigen, Stück für Stück wegzuräumen und dich ein bisschen zu unterstützen auf deinem Weg. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge. Das liebe Geld oder von Applaus alleine kann man keine Miete zahlen. Hallo, liebe Heike.
Hallo, Timo.
Grüß dich.
Na, da hast du uns ja ein tolles Thema eingebrockt.
Super, ne?
Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es denn schief geht, du hast ja schon mal gesagt, du stehst dann vor oder wahlweise hinter mir. Vielleicht komme ich dann nachher nochmal drauf zurück.
Aber natürlich, ohne Moos nichts los, oder?
Ja, das stimmt leider irgendwie.
Es ist total ulkig, wenn ich Leuten erzähle, ich bin Musiker und habe eine Musikschule, dann ist immer so die erste Frage, kannst du davon überhaupt leben? Mhm. Kommst du denn zurecht? Oh, du armer Kerl, die Corona-Zeit, die war ja jetzt ganz hart und so. Das geht immer direkt, sobald du sagst, du bist Musiker, sagen alle, eieiei, der arme Kerl, kommst du zurecht?
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch ein ganz schönes, ein kontrovers diskutiertes Thema, um das jetzt mal so zu sagen. Ne?
Klar.
Weil da liegen ja zwischen, sagen wir mal, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, unterschiedliche Standpunkte einfach auch dahinter. Ne?
Ja, also die meisten Eltern auch, also meistens ist es ja so ein Angstthema der Eltern.
Angstthema der Eltern, wenn die Kinder
wenn die Kinder sagen, ich will jetzt Musiker werden, dann sagen alle, oh, aber bitte studier irgendwie auch Lehramt, damit du hinterher Lehrer wirst.
Mhm. Macht's das besser?
Da bist du halt kein Musiker, ne?
Wieso?
Ja, du bist dann natürlich im Schulalltag gefangen und bist nicht frei. Das ist ja nicht das Leben, was man sich vorstellt, wenn man wirklich Musiker sein will. Dann ist man ja schon gefangen morgens von 8 bis 2 in der Schule oder sogar auch länger.
Ja.
Und macht halt auch einen anderen Unterricht als der Instrumentalpädagoge, der ja doch mit seinen Schülern ganz frei alles nach den Wünschen des Schülers orientiert so gestalten kann. Hat man einen Lehrplan und früh aufstehen ist für Musiker eigentlich auch ein Graus und so. Ach so. Ist halt so, dass das ist für viele ja auch so ein Notding. Ich kenne ganz viele Musiker, die studieren erst auf Lehramt, schließen das auch ab, gehen nicht ins Referendariat und machen dann noch KA, also künstlerische Ausbildung oder IP, Instrumentalpädagogik on top. Dann haben die so den sicheren Schein und versuchen aber trotzdem erstmal als Musiker durchzustarten.
Okay. Ich habe mich echt richtig schwer getan in der Vorbereitung auf das Thema, weil was mich als erstes umgetrieben hat, war so die Frage, wenn ich auch, ist egal, ich muss ja noch nicht mal Profimusiker sein. Es kann ja auch sein, Leute, die wirklich gut Musik machen, die mal angefragt werden, zum Beispiel von Freunden, Bekannten, willst du, sing mal auf meiner Hochzeit? Und dann nimmt das Ding so seinen Lauf, dann kommt der Nächste. Für den ersten macht man vielleicht noch, mache ich für dich, weil du bist ja mein bester Freund und so. Und dann kommt vielleicht so ein Steinchen ins Rollen. Und beim nächsten Mal sagt man sich dann, aber wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so gut. Und für den anderen habe ich das so für lau gemacht, weil es ja mein Freund ist. Und jetzt steckt da ja schon Aufwand hinter. Und ich hätte gerne eine Gage. So, das war so gestern meine Überlegung. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich wüsste gar nicht, wie ich da vorgehe, um meinen, in Anführungsstrichen, Preis zu finden.
Ja.
Hast du eine Idee? Oder lass uns doch mal vielleicht gemeinsam überlegen, wie man da so geschickt vorgehen könnte. Welche Fragen muss man sich denn da so beantworten? Also jetzt mal abhängig davon, Länge des Auftritts oder so, ne?
Ja, klar. Also ich würde gar nicht jetzt in einem Stundenlohn rechnen, sondern ich würde irgendwie anfangen zu denken, was brauche ich denn zum Leben? Was brauche ich, um den Monat bezahlen zu können? Und wie viele Arbeitstage stehen mir denn zur Verfügung? In wie viel Zeit muss ich denn meine monatlichen Kosten irgendwie reinholen können.
Okay, du bist jetzt aber beim Berufsmusiker, der für sich kalkuliert. Also ich meine, es gibt ja noch 1000 Schritte dazwischen.
Das ist richtig, das ist richtig, ja.
Genau. Okay, also bleiben wir mal bei deiner Story. Du bist jetzt Berufsmusiker, fängst an. Also du bist ja noch nicht fertig. Du bist ja nie fertig.
Ja, klar. Aber du bist gerade, hast dein Studium fertig, hast dich selbstständig gemacht, hast beim Finanzamt angerufen, hast gesagt, ich lege jetzt los, Leute.
Okay. Und willst jetzt natürlich nicht nur über Applaus, auch, aber ansonsten, aber auch so deine Miete bezahlen.
Ja, genau, richtig. So.
Also das heißt, du hast einen gewissen Batzen an Fixkosten, sagen wir mal, ne, den du auch brauchst, sagen wir mal, Miete für den Probenraum und
zum Wohnen.
Equipment, was du kaufen musst, leihen musst oder so. Im Zweifel sogar für diesen einen Auftritt. Oder ob du das immer alleine machst. Oder wenn jemand dabei ist, ne?
Zusätzliche Kosten, klar, es gibt auch immer wieder die Situation, wo man sich was leihen muss. Also in Herne gibt es den LMV, wo man mal auch anrufen kann, ich brauche ein Bühnenelement zum Beispiel, das kann ja auch mal passieren, das hatten wir auch öfter mal, dass wir uns einfach eine Bühne geliehen haben, weil was soll ich jetzt mit einer Bühne? Ich brauche die nur zweimal im Jahr.
Ja.
Genau, das kommt dann natürlich on top, aber wenn man jetzt erstmal noch so basismäßig denkt, würde ich davon ausgehen, dass man ja, als wenn man jetzt nur vom Spielen leben möchte, hat man ja nur Freitag, Samstag. Mhm. Vielleicht hat man noch mal eine Taufe am Sonntag, aber das ist eher so selten. Mhm. Dann muss man in diesen 2 bis 3 Tagen die Woche mal 4 Wochen, also 2, 4, 6, 8 bis 10 potenziellen Spieltagen, muss ich da das Geld reinkriegen, um mein Leben zu finanzieren.
Ja. Das ist ganz schön heftig.
Das ist heftig.
Weil du kannst ja auch meistens dann immer nur einen Termin annehmen, ne?
Genau.
Sagen wir mal vom Zeitpunkt her.
Richtig.
Und das muss dann entsprechend ja eingewertet werden auch, ne? Du kannst dich ja nicht klonen. Also man kann sich schon klonen, aber.
Ja, man hat hinterher, also das ist ja ganz toll, dass wir jetzt auch im Moment so einen Status erreicht haben, dass man ein großes Netzwerk hat. Viele Mitarbeiter, dass man einfach, das ist ein großer Vorteil auch vom Studium. Also das Musikstudium ist ja auch unter Musikern auch oft heiß diskutiert, ob es wichtig ist oder nicht. Aber was man da kriegt, ist Kontakte. Und das ist für Musiker echt wichtig. Weil wenn ich eine Doppelanfrage habe für eine Hochzeit an einem Samstag, dann ist es gut, wenn man Kontakte hat. Mhm. Und wenn man krank wird, erst recht. Viele Auftraggeber fragen auch, ey, was ist denn, wenn du krank bist? Und wenn ich dann sagen kann, ja, ich habe ein Team hinter mir, da sind 40 Musiklehrer, da finden wir immer einen, der mich vertreten kann, falls was passiert, dann ist das natürlich auch wichtig. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, ne? Entschuldigung.
Kein Problem, aber das ist ja auch nochmal eine wichtige Nummer, ne? Sich einen Puffer anzuschaffen, wenn man mal krank wird oder ausfällt oder so.
Ja, natürlich. Ja,
gerade für Musiker auch.
Ich sollte bei den Fixkosten immer mit, wenn man das für sich errechnet, was brauche ich denn im Monat, muss man immer es irgendwie hinkriegen, dass man es schafft, ein halbes Jahr ohne Einnahmen leben zu können. Ne? Mhm. Dass man das auf der hohen Kante hat. Schafft natürlich kaum einer. Und ich habe das auch zwar immer so geplant, aber dann kommen doch auch wieder andere Ausgaben, dann gibt es wieder ein neues Musikinstrument, was man sich kaufen will und kaufen muss, wie auch immer. Geht man an solche Rücklagen natürlich auch gerne an.
Okay, das heißt, ich fange also erstmal damit an und mache mir eine ellenlange Liste an Posten, was da so alles auf mich zukommen kann. Ne? Also wie, was wir gerade schon gesagt haben, was brauche ich vielleicht an Benzinkosten im Monat, wenn ich da überall rumjuckel? Was brauche ich an Kosten, die für Leihinstrumente, vielleicht für andere Musiker, wenn ich nicht alleine spiele, sondern vielleicht mich begleiten lasse oder so.
Ja.
Ne? Okay, und dann kommt natürlich vielleicht auch nochmal die Frage, die man sich da stellen könnte oder die ich gestellt habe. Wenn ich nicht so ein Profi bin wie du jetzt, der jetzt so eine Qualität dahinter hat, sondern ich mache das ja eigentlich aus Spaß an der Freude, kann ich mich an irgendwas orientieren, an so einen Mindestlohn? Oder gibt es so dass man sagt, normalerweise, weiß ich nicht, nimmt man, keine Ahnung, einen bestimmten Stundenlohn oder so? Mhm. Haben wir uns ja nicht schon mal darüber unterhalten, hast du nie gesagt, es gibt so eine Gewerkschaft irgendwie?
Ja, haben so eine, ich glaube, es war die Verdi. Mhm. Die haben eine Liste veröffentlicht, was sie nehmen würden, um tarifähnlich freiberuflich Einnahmen zu generieren. Da kann man, das kann man googeln. Ich habe mich nie an den Preisen orientiert, weil die Preise enorm hoch waren. Weil ich immer dachte, ich möchte nicht zu teuer sein. Auf der anderen Seite will man auch nicht zu billig sein und nicht zu günstig sein. Und es muss sich irgendwie lohnen, dass man samstags die Familie verlässt. Aber die hatten wirklich hohe Kurse, vor allem für den Unterricht. Das haben die extrem hochgesetzt.
Okay. Ja. Also, weißt du eigentlich noch, was du für deinen ersten Auftritt gekriegt hast? Oder was das war?
Die erste Gage war kein richtiger Auftritt, aber es war als Musiker. Ich war so 8 oder 9 Jahre alt und wurde von einem Musikstudio gebucht. Die haben für einen Optiker, Optik Verwein hießen die, in Bad Honnef, haben die einen Jingle gemacht, einen Radioslogan. Und da habe ich gesungen.
Ach, wie süß.
Und ich habe 100 D-Mark gekriegt. Und wenn man die D-Mark noch erlebt haben von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, das war echt richtig viel Geld. 100 Mark für so ein, ich habe das viel geübt. Also du kannst dann, musst das ja zu Hause erst üben. Da habe ich mit meinem Papa geübt und dann sind wir in das Studio gefahren. Das war super aufregend, ab in die Gesangskabine. Und dann musste ich das mehrere Male singen, war super aufwendig natürlich. Aber ich habe 100 D-Mark gekriegt, das war unglaublich viel Geld.
Wie hast du die reinvestiert?
Weiß ich nicht mehr. Ich fand es einfach nur geil, dass ich 100 Mark gekriegt habe und habe gedacht, unglaublich, das war echt geil. Ja. Und jetzt kommt mir eine geile Geschichte tatsächlich. Da hat mich ein Vater von einem Schüler gebucht für die Konfirmation seines Sohnes. Dann war ich nicht in der Kirche, aber danach bei der Party, also dann lädt man ja alle ein zum Essen und so. Da war ich dann und hab da ein paar Lieder gesungen. Und da hat er auch so ein Bündel 50-Euro-Scheine rausgezogen und hat gesagt, Timo, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Und ich wusste schon, wenn ich jetzt 10 sage, gibt er mir 10 Scheine. War mir aber zu doof. Also habe ich 5 gesagt. War trotzdem unglaublich viel Geld. Ich habe noch studiert oder noch nicht mal studiert. Ich weiß gar nicht ganz genau. Und es war dann natürlich auch unwahrscheinlich viel Geld. Klar, ich habe dafür auch geübt, habe mich vorbereitet. Die hatten Wunschsongs und so. Die habe ich dann vorbereitet. Und man musste vorher da sein, deine Sachen da aufbauen, die Batterien checken, die Kabel checken. Und dann. Aber das war auch richtig geil. Weil ich auch so dachte, wow, jetzt kriegst du zum ersten Mal richtig fett Cash. Dafür habe ich mir Klamotten gekauft, das weiß ich nicht.
Okay.
Ja. Und bei dir?
Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ganz ehrlich, warte mal. Ich glaube, der allererste Auftritt, das war im Kinderchor. Und zwar, ja, das stimmt. Ich war 6 oder 7, vielleicht 8. 8 vielleicht auch, so in dem Dreh. Und die suchten tatsächlich für die Bochumer Symphoniker für Macbeth, für eine Aufführung, für diese 3 Hexen, die da in dem 4. Akt kommen, und das war alles auf Italienisch, weiß ich noch, eine Kinderstimme. Und dann hat unser Chorleiter, der Peter Laufenberg, damals gesagt, boah, hast du nicht Bock, das zu machen? Und ich so, ja, wer geht denn da noch mit? Ja, keiner.
Schock.
Geil. So, und dann war das ähnlich wie bei dir. Dann bin ich in den Sommerferien, glaube ich, ein paar Mal dann zu proben, hat der Peter Laufenberg das mit mir zusammen einstudiert. Das kleine Fitzelchen mehr oder weniger. Und dann ist mein Papa mit mir zusammen, weil ich war ja Kind, ne, ist mit mir zusammen zu den Proben zum Bochumer Symphonikern gefahren. Und dann haben wir das da zusammen gesungen, das Stück. Und dann bin ich wieder eingepackt worden ins Auto, wieder nach Hause. Aber es war auch abends immer spät. Das war ja auch aufregend, hoch 5. Und ich dann da ganz alleine, ne, lauter erwachsene Menschen und dann so großes Brimborium und so. Ja, fand ich auch total aufregend. Und dann kam es aber auch wirklich für mich, ehrlich gesagt, ganz schön dicke, weil die Aufführung war im Audimax. Kannte ich bis dahin auch nicht als Kind, ne, so irgendwie. War da oder so, aber fand ich mega aufregend. Ja, und dann gab es da irgendwie zwei Aufführungen im Audimax und dann wurde ich da auch wieder, musste mein Papa wieder mit, ne, hingekarrt und was, ja, weiß ich. Klar. Und tatsächlich habe ich gerade überlegt, ich glaube, ich habe damals 200 Mark gekriegt.
Krass.
Und dann, ich weiß aber auch nicht mehr, was ich damit gemacht habe, keine Ahnung, wahrscheinlich auch irgendwie Bücher gekauft oder eine CD oder so, keine Ahnung.
Ja, ja, ja.
Aber das weiß ich auch noch. Und das habe ich aber auch, glaube ich, nicht, das hat keiner von uns ausgehandelt oder so, das haben die irgendwie so gesagt, dass,
ja,
dass diese Gage dann da
ist. Ja, ja, ich habe auch nicht gehandelt mit denen beim Radio, nee, damals im Studio. Nee. Die haben mir das einfach gegeben.
Und da habe ich echt gedacht, wow. Das war irgendwie jetzt nicht, dass ich da irgendwie gedacht hätte, boah, Masse an Geld, aber das war irgendwie so mein erster, ja, so das erste Mal, was für diese Leistung, ja, die man ja da bringt, auch bekommen, ne?
Ja, 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 klar.
Und was ich da auch irgendwie gelernt habe, ist, dass da ja unheimlich viel auf den Punkt passen und stimmen muss, wenn man so einen Auftritt hat. Und das, ja, ist ja überhaupt nicht, das ist ja eine Leistung, die, ja, die man ja von sich selber erwartet natürlich, aber die das Publikum ja auch erwartet.
Ja, ja, klar, alle.
Also auch, alle erwarten auch von dem Musiker, der ja auch eigentlich nur ein Mensch ist, also, ja, so habe ich zumindest die meisten kennengelernt. ich kenne aber auch nicht so viele super Überflieger oder Profis oder so. Ja, aber das ist echt so viel an Vorbereitung, was man manchmal als Konsument oder als buche mal jemanden und der hat, ja, dann auf den Punkt, ja, abzuliefern.
Ja, ja, genau.
Das muss man ja auch irgendwie einwerten in diesen,
unbedingt,
diese Rechnung, ne?
Unbedingt. Ich habe nochmal gegoogelt, extra bevor wir uns getroffen haben, wann ist man eigentlich ein Profi? Mhm. Ich hatte es im Kopf und ich hatte es auch richtig im Kopf, aber ich musste es trotzdem nochmal googeln, um es zu bestätigen. Und da habe ich, wenn man das googelt, steht direkt bei Google, die 10.000-Stunden-Regel besagt, dass man circa 10.000 Stunden üben muss, um der Perfektion nahe zu kommen und ein Meister seines Fachs zu werden. So, 10.000 Stunden.
Wow.
Dann ist man ja erstmal nur der Meister, dann habe ich noch keinen, nichts, was ich pflegen muss. Denn wenn ich einmal den Status erreicht habe, egal in welchem Bereich, dann muss ich dann auch regelmäßig dranbleiben, damit ich das Niveau halte. Die Muskeln, mhm, und die Gelenke müssen weiter geschmiert sein, die Hornhaut muss auf den Fingern sein, damit ich nicht von der Seite abrutsche. Und die Stimme muss ja auch gepflegt werden, auch gesundheitlich gepflegt werden.
Die Gitarre muss gepflegt werden.
Muss auch gepflegt, natürlich. Die Kabel, natürlich, klar.
Also ich meine, es ist ja auch Equipment, ne, was, genau, man da hat,
genau,
oder,
genau,
sich zusammen.
Und diese, ich habe das mal ausgerechnet, habe einen Taschenrechner genommen und wenn man jetzt sagt, man fängt mit 6 Jahren an zu üben und man möchte mit 20 Jahren eben dieser Meister sein, müsste man jeden Tag 1,8 Stunden am Tag üben.
Okay.
Wenn man mit 6 anfängt und mit 20
jeden
Meister
Tag
sein möchte.
Aber dann wirklich jeden Tag.
Auch samstags und sonntags, jeden Tag.
Wop.
Und das schafft man natürlich nicht. Und das hat zur Folge, also ich habe ja auch mit Gitarre viel zu spät angefangen, um das jetzt einfach mal auf mich zu beziehen. Ich habe mit 16 angefangen oder mit Ende 15 angefangen, Gitarre zu spielen, habe mit 18 irgendwann gesagt, ich möchte das zu meinem Beruf machen, war mir schon klar, dass ich habe nicht genug geübt, ich bin nicht gut genug. Mhm. Dann habe ich, anstatt zur Schule zu gehen, eben Gitarre gespielt. 6 Stunden am Tag, bis ich diese besteuerte Aufnahmeprüfung bestanden habe. Und das ist natürlich auch eine Zeit. Klar, ist die Frage, darf man sowas in Rechnung stellen? Kann man das in Rechnung stellen? Aber man muss es wenigstens irgendwie berücksichtigen.
Naja, also ich finde schon. Also jetzt drehen wir das mal irgendwie ein bisschen um und sagen wir mal, ist irgendwie auch schwierig, das zu vergleichen. Aber gehen wir mal davon aus, wir kaufen uns ein Auto. Ne? Also da gibt es ja auch eine ganz breite Range. Mhm. Und ich kaufe mir ein Auto und das hat einen gewissen Preis, einen gewissen Wert. Und da steckt ja so viel Vorleistung drin. Und da ist man durchaus auch bereit, viel Geld für auszugeben und kauft da ja das Gesamtpaket. Und da hat sich vorher auch ein Ingenieur überlegt, wo muss an welcher Stelle, wie, was, wie muss das aerodynamisch sein und. Bis hin zur Produktion und zur Fertigung. Und dann ist auch noch vielleicht der Verkäufer, der da noch was, eine Provision und so. Da hängt ja ganz viel dran. Und wir sind, da sind wir bereit, Geld für auszugeben. Und beim Musiker vergisst man manchmal dieses Gesamtpaket. Weißt du, was da alles vorher zugehörte, welche Stücke, Bausteine und man alle da am Start haben musste, um tatsächlich auf den Punkt so eine gute Leistung zu bringen.
Ja.
Vielleicht ist das ein scheiß Vergleich, ich weiß nicht. Aber ich finde das, warum tun wir uns so schwer? Irgendwie sind wir auch so in den Sinn gekommen, so als Musiker hat man dann irgendwie vielleicht auch das Gefühl, man verkauft so seine Seele, ne? Also.
Ja, man, es ist ja auch was total Intimes, was man macht für andere. Man,
ja.
Man zeigt ja auch schon seine tiefste Seele, wenn man so das Ganze mit viel Leidenschaft macht und so, klar. Man denkt, also die breite Masse sagt ja auch, Musiker haben nicht viel Geld und so. Aber wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich habe mich eigentlich selten unter Wert verkauft gefühlt.
Mhm.
Ich behaupte einfach mal, unseren Musiklehrern geht's irgendwie gut. Und ich habe auch ganz, ganz selten habe ich jemanden da gehabt, der gesagt hat, nee, das bin ich jetzt nicht bereit zu zahlen.
Mhm. Okay. Und weißt du was? Selbst wenn man es aushandelt, ne? Ich würde mich wirklich schon sehr schwer tun, wenn ich auf einer Hochzeit singen sollte, und das sollte jetzt einigermaßen professionell sein, die buchen mich und so, das ist der schönste Tag im Leben von diesen Leuten. Und dann komme ich als Musiker und versemmel das.
Ja, ist natürlich schlecht, aber passiert.
Okay, ja, aber weißt du, so dieser Druck, ne,
ja,
dann für das Geld, was man ja dann angefragt hat oder was man ausgehandelt hat oder so, er steigt ja dann auch, also mit der Höhe des Preises.
Ja.
Für mich jetzt persönlich steigt auch die Anforderung, die Erwartung und der Druck.
Ja, richtig, genau.
So deshalb würde ich immer eher sagen, ach Leute, ihr müsst mir nichts bezahlen.
Weißt du, was ich total gut finde in so einer Situation, ist, dass man den Leuten sagt, weißt du was, ich sage euch nicht, was ihr von mir bekommt, sondern ihr gebt mir, was ihr meint, was es wert ist.
Ui. Okay.
Ich habe mal eine Doku gesehen, da ging es aber irgendwie um Weihnachtsmarkt. Kennst du die?
Nee, die Doku nicht, aber ich kenne das Prinzip jetzt an sich.
Und da hat man gesagt, hier, du kannst jetzt den Kakao, kannst du selber sagen, was du bezahlen willst dafür. Normalerweise kostet der 2,50 Euro.
Ja.
Und dann hat man gesagt, ihr zahlt hier das, was ihr wollt.
Ja.
Und dann gibt es ein paar Doofmänner, die geben dann 5 Cent.
Okay.
Da gibt's aber auch ein paar tolle Menschen, also die es vielleicht dann auch übertreiben, und, ne, ist egal, ob toll oder nicht toll, das streich das Wort. Und da gibt's aber auch Menschen, die geben 5 Euro. Mhm. Und im Schnitt am Ende des Tages hatte der Weihnachtsmarktverkäufer, der dann seinen Kakao verkauft, genauso viel Geld, als hätte er einfach den normalen Preis genommen.
Ja.
Ja.
Das machen wir fast immer auch, wenn wir mit der Band da auftreten, da haben wir mehrere Benefits-Konzerte schon gemacht.
Mhm.
Und da haben wir das auch so gemacht. Da haben wir auch gesagt, wir nehmen nicht irgendwie einen Eintrittspreis, sondern jeder gibt das, was er kann und was ihm das auch wert war und wie er das auch vielleicht gefunden hat und so. Und tatsächlich sind wir jedes Mal sowas von überrascht gewesen, wie viel Einnahmen wir da erzielt haben und das dann eben weiterleiten können. Und das haben wir wirklich dann 1:1 weitergeleitet, weil wir dann wir haben für uns da überhaupt keine Gage oder sowas irgendwie rausgezogen.
Ja.
Wir mussten zum Glück ja auch keine Raummiete oder irgendwas bezahlen. Also insofern ging das dann 1:1 an die Projekte weiter, die wir uns da ausgesucht hatten. Und das haben wir tatsächlich auch schon immer so gemacht, ne? Aber ich finde es auch wichtig, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was brauche ich denn als Künstler, um tatsächlich eben am Ende des Tages meine Miete bezahlen zu können.
Ja, ja. Und
ich finde, das ist auch ein legitimes Thema, weil man kann ja nicht immer nur sagen, ja, das ist ja ein Künstler, der macht das mal so für lau oder ich meine, das ist ja auch eine Wertschätzung.
Richtig, natürlich.
Wenn man dem Künstler dann sagt, hier, das war total toll, und wir wissen auch, wie viel Arbeit und wie viel Mühe und wie viel Schweiß und wie viel Blut und wie viel Tränen im Zweifel, Verzweiflung dahinter steckt.
Ja.
Und danke für diese, ja, für dieses Geschenk im Prinzip ja auch, ne?
Ja, genau. Also ich glaube auch, die meisten, viele wissen das zu schätzen. Mhm. Und trotzdem verkaufen sich vielleicht viele Künstler auch unter Wert.
Mhm. Trauen sich nicht,
haben vielleicht auch eine schlechte Rechnung. Also, dass sie sagen, okay, ich mache das jetzt für 100 Euro den ganzen Tag, dann ist natürlich schlecht. Und damit macht man dann auch den Markt natürlich kaputt. Aber die Mehrheit, würde ich behaupten, ich glaube, dass wir doch nicht schlecht leben. Und wenn man sich so KSK Durchschnittseinkommen anguckt, dann ist das natürlich ultra wenig. Also sie sind dann irgendwie 1.000 Euro oder so im Monat. Mhm. Aber ich glaube, dass es nicht ganz tolle Statistiken sind.
Also natürlich kann man immer auch noch andere Dinge mit in die Waagschale werfen, glaube ich. Also sei es, manchmal ist es eben auch ein Auftritt, der vielleicht nicht so viel Kohle gebracht hat, der aber trotzdem mega viel Spaß gemacht hat. Und das ist eben auch unbezahlbar, ja. Also diese Freude manchmal auch bei so kleineren Auftritten oder so zu erleben oder was da, wenn da was wiederkommt oder so, ne? Oder auch wir bei dem Benefits-Konzert, ich meine, könnte man ja auch sagen, ja, ist euch doch letztendlich egal, ob ihr da gut seid oder nicht, aber es macht ja trotzdem viel Spaß und da kommt ja trotzdem richtig was zurück und das macht es einfach auch ganz wunderbar, ne?
Na klar.
Und ich finde, je mehr Ideen man vorher hatte, was man in so eine Kalkulation oder was man da irgendwie einbringen kann in so eine Kalkulation, wenn man angefragt wird, desto eher kann man ja irgendwie auch in so eine Verhandlung einsteigen oder kann man, hat dann schon mal irgendwie eine Vorstellung davon, als wenn man angefragt wird und dann sagt, oh, keine Ahnung, weiß nicht. Ne?
Ja. Also ich kann nur allen raten, so habe ich das auch gemacht. Ich habe mir eine Excel-Tabelle gemacht und habe ganz akribisch aufgeschrieben, was in meiner Ausgabe. Und dann hat man am Ende einen Strich drunter.
Und dann ist man überrascht.
Und dann ist man, überrascht und denkt, okay, dann, das muss ich jetzt damit reinholen. Mhm. Und dann kommt man alleine schon auf so eine Rechnung.
Ja, klar. Okay, ich glaube, so einfaches Thema ist das irgendwie nicht, ne? Ich meine, da spielen ja auch noch ganz viele andere Dinge rein, ne? Vielleicht könnten wir nächste Mal auch noch mal irgendwie drüber nachdenken, ob wir mal so eine Folge machen zum Thema, wie baue ich denn eigentlich so noch meine eigene Marke auf?
Das steht ja in ganz engem Zusammenhang, ne? Das,
Ja, klar. Das eine bedingt das andere, ne?
Richtig. Und wenn man das jetzt auf die Big Player irgendwie ausweitet, die haben sich eine Marke aufgebaut. Qualität muss immer stimmen, keine Frage. Aber wenn man dann da noch eine fette Marke dran hängt, dann kann man ja direkt nochmal 10%, 20%, 30% Aufschlag nehmen, nur weil es eine tolle Marke ist. Mhm. Und weil alle sagen, boah, das ist ein geiles Produkt, das will ich kaufen. Und das ist in der heutigen Zeit, das ist auf jeden Fall eine Folge wert, in der heutigen Zeit, dank Social Media, ist man ja auch schon im Zugzwang. Mhm.
Auf jeden Fall.
Sich eine Marke aufzubauen und nah mit den Fans und nah mit dem Kunden zu agieren, das ist halt auch ein Job mittlerweile. Ne? Die großen Firmen stellen extra Leute ein, die sich nur darum kümmern, im Social-Media-Bereich eine Marke aufzubauen. Super Thema, voll Bock drauf.
Machen wir nächste Mal.
Auf jeden Fall.
Okay. Ja, Leute, die Zeit ist echt schon wieder um. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus unserer Folge jetzt hier. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt, auch in Bezug auf, wie baue ich meine eigene Marke auf oder so, oder was fehlt euch dann noch, dann lasst es uns wissen. Ihr wisst ja, jetzt kommt der Timo mit der Adresse.
Schreibt uns gerne eure Feedbacks über unsere Homepage www.timosmusikschule.com/podcast.
Genau. Ja, da haben wir ja schon wieder eine spannende Aufgabe fürs nächste Mal.
Ja.
Das schauen wir mal. Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Folge von euch.
Und sagen
uns in 14 Tagen wieder.
Wie immer, bis die Tage, keine Frage. Und ciao mit V, die
Heike
und der Timo.
Tschüss.
Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.